Wir wollen heute über Nachfolge reden. Wir wollen über Nachfolge Jesu Christi nachdenken. Und ich habe einen Text aus Lukas Kapitel 9, Vers 57 bis 62. Es geschah aber, als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihnen: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Höhlen, die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir. Der sagte aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sagte zu ihm: Wer seine Hand am Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Während denn zur Zeit Jesu die jüdischen Rabbiner aufriefen, die Tora zu befolgen, machte Jesus es ganz anders. Ich muss immer an die Zeit denken, wo wir bei Thomas und Tini saßen und diese Folgen von The Chosen geschaut haben, diese erste Staffel. Wie emotionell und wie groß es für mich auch war damals, diese Zeit. Und wie wir dann so in der Geschichte mit hineingenommen wurden, wie Jesus so durch die Felder wanderte mit seinen Jüngern. Und er brauchte keine große Kirche, er brauchte keine große Gemeinde, er brauchte keine große Veranstaltung. Er ging einfach mit seinen Jüngern spazieren und sie unterhielten sich. Und Jesus hatte die Möglichkeit, die Jünger alles zu lehren, was es zu lehren gab. Jesus brauchte keine großen Medien, keinen großen Auftritt. Er war einfach Mensch und Kamerad und Kollege und Freund mit seinen Jüngern. Und sie wanderten und versuchten zu lernen, was Jesus ihnen beibrachte. Und heute, nach 2000 Jahren, ist es genau dasselbe. Heute noch sind wir dabei, die Nachfolge Jesu zu lernen, abzuschauen, nachzumachen, irgendwie zu erkennen und zu sehen und auszufinden, was hat Jesus wirklich gemeint. Und Jesus hinterlässt uns heute mit dieser Geschichte von diesen drei Typen, die er hier so erwähnt, drei Schritte. An erstes in Vers 57 bis und 58. Es geschah aber, als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus hat wahrscheinlich beim Laufen so angehalten und hat sich umgedreht und hat den Typen angeguckt und hat gedacht: Was willst du? Und Jesus formuliert es ganz einfach. Er sagt in 58, und Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben Hüllen und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Menschensohn, aber ich selber, ich habe keine Stelle, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Willst du es wirklich? Da kommt also einer zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Wir heute würden sagen: Toll, das ist wunderbar. Das hat Jesus doch gewollt. Davon träumte er doch, Menschen zu finden, die bereit waren, ihm nachzufolgen. Ich bin stolz und ich bin begeistert immer davon, wenn ich sehe, dass meine vier Jungs also gerne von mir abschauen und gerne mich anrufen und fragen: Papa, wie hattest du das und das gemacht? Es erfüllt mich mit Freude. Ich glaube, es geht jedem Lehrer so, der in der Schule ist. Oder jeden Ausbilder, der Leute ausbildet, der begeistert ist. Wenn Leute gerne wollen, lernen wollen, gerne ihm folgen wollen. Jeder Trainer in irgendeinem Verein ist begeistert davon, wenn die jungen Kerle alle hinter ihm hinterher sind und sagen, du, wie mache ich das, wie muss ich das, wie... Thomas ist heute nicht da, aber ich denk sogar jeder Pastor ist begeistert, wenn Leute sagen, ja, ich möchte lernen, ich möchte Jesus nachfolgen, kann ich bei dir abschauen? Ist es nicht herrlich, wenn Menschen hören, wenn wir von Menschen hören, die begeistert sind? Hier bin ich bin bereit. Ich mache mit. Nicht aus Langeweile, nicht weil ich Rentner geworden bin, nicht weil es mir über ist, zu Hause zu sitzen, weil mir meine Frau auf den Keks geht oder weiß ich was. Nein. Nicht weil da irgendwie Leute mich überredet haben. Nein. Aus freiem Stücken heraus. Er möchte einfach Jesus nachfolgen. Es kann gut sein, dass dieser Mann schon lange mit Jesus hinterher, wir wissen, dass viele Leute Jesus hinterhergingen. Es waren nicht nur die 12 Jünger, es waren Frauen, es waren viele, die hinter ihm hergingen und versuchten von ihm zu lernen. Vielleicht war das einer von denen. Und nun möchte er mit einmal nicht mehr nur mitlaufen, er möchte nicht mehr nur einer sein, der hinterherläuft und versucht irgendwie zu lauschen, was Jesus zu sagen hat. Er möchte einer von diesen sein. Einer von denen, die gesehen werden. Darüber kann sich Jesus doch einfach nur freuen. Das ist eine gute Entscheidung. Solche Leute brauche ich, kann Jesus doch sagen. Mit dir will ich mein Reich bauen, diese will ich haben. Ob Jesus sich freut oder nicht, steht nicht in unserem Text. Aber wir lesen, dass Jesus diesen Anlass, diese Begebenheit, diese Aussage von diesem jungen Mann braucht, um Klarheit zu schaffen. Um diese Euphorie erst einmal zu dämpfen. Langsam, mein Freund, ganz langsam. Weißt du, worauf du dich da einlässt? Mach dir keine falschen Hoffnungen, möchte Jesus sagen. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihre Nester. Ich aber habe keinen Platz, wo ich mich hinlegen und ausruhen kann. Wenn du mir nachfolgst, kann sein, dass es dir genauso gehen wird. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, und die Ideen oft, ich sehe es an meinen Arbeitskollegen, die Ideen oft, die sie über einen lieben Gott so in die Welt hinein sagen, die Ansichten, die sie über diesen lieben Gott haben, man macht sich genaue Vorstellungen, man sitzt und fantasiert und philosophiert darüber nach, wie der liebe Gott dann ist. Man hat oft den Eindruck, die Leute, die lassen sich so weit hinein und philosophieren und tun. Ich weiß noch, als ich junger Jugendpfarrer war und Evangelist, und dann kam eine Deutschlehrerin nach Paraguay in der Kolonie Friesland, und sie hat dort von der Bundesrepublik Deutschland dahin geschickt als Austauschlehrerin und nicht Austauschlehrerin. Als Lehrerin, die dann die deutsche Sprache dort vertreten sollte, ein ganz junges Mädel, 25 Jahre war sie. Und wir haben dann eine Evangelisation, habe ich abgehalten. Und sie war nachher ganz perplexed. Sie sagt, das passt mir. Sie war emotionell mitgenommen und sie sagt, das passt mir nicht in meinem Bild von meinem lieben Gott. Liebe Gemeinde, das ist oft unser Problem. Wir sind so begeistert und wir sind so intensiv dabei und wir wollen Gott so verstehen und wir bauen Gott, unseren lieben Gott, einen Rahmen und nach unseren Ansichten ist das der Bereich, wo dieser liebe Gott zu agieren hat. Jesus sagt, dort, wo ich hingehe, steht keine Couch. zum Lümmeln, sondern dort in Jerusalem, da steht das Kreuz und das wartet auf mich. Junge, überleg dir, was du machst. Willst du wirklich diesen Weg mitgehen? Hast du dir das genau überlegt, mein Nachfolger zu werden? Es kann hart werden für dich. Jesus hat gar nichts gegen Begeisterung. Im Gegenteil. Dass ich von ihm voll bin, dass ich begeistert für Jesus bin. Er mich motiviert und er mich beeindruckt mit seiner Art. Ich weiß noch von diesen Tichosen-Filmen, als wir da gesessen haben und wie Nikodemus, kannst du dir noch denken, wie Nikodemus abends kam und Nikodemus, ein alter Herr, Professor, Herr Doktor der Theologie, einer der größten, er kam zu Jesus wie so ein kleiner Schuljunge. Hat er vor Jesus gesessen. Er wollte Teil sein von dieser Truppe. Jesus hat ihm ganz klipp und klar gesagt: Es hat mich so berührt. Ich weiß aus meiner Evangelisationszeit, als ich predigen durfte und als viele Leute nach vorne gekommen sind und sich bekehrt haben, ihr Leben Gott übergeben. Ich weiß von vielen Familien. Sie waren begeistert, sie waren dabei und sie kamen nach Hause, als der Abend vorbei war. Und sie wurden ausgestoßen. Sie wurden so randalisiert, oder wie sagt man das? Drangsaliert, dass sie einfach, sie wussten nicht mehr, als ich das nächste Mal sie getroffen habe. Sie wussten nicht mehr, was sie wollten. Für diesen Mann damals hieß es, du wirst dein Zuhause verlieren, den Ort, an dem du sicher geborgen bist, an dem du jeden Abend nach Hause kommen kannst, dich auf den Stuhl setzen kannst und vielleicht, wie in meinem Fall, Mate trinken kannst und einfach mal abschalten kannst, den wirst du verlieren. Es wird keiner mehr mit einem Kaffee gegen Abend auf dich warten, auf der Couch. Das war das, was Jesus ihm sagen wollte. Entbehrung wird das bringen. Und Jesus geht nach Jerusalem und dort wartet der Tod auf ihn. Sein Weg, sein Leidensweg und sein Ding war das Kreuz, nichts anderes. Hier wird einem die Illusion sehr schnell genommen. Ich weiß es von Paraguay und ich sehe es manchmal auch bei uns in der Gemeinde. Weißt du, wisst ihr, in den Kolonien, es ist eine ziemlich geschlossene Gemeinschaft. Und alles baut eigentlich auf die Basis der Bibel auf. Und wenn du ein guter Christ bist, bist du auch kreditwürdig. Wenn du ein überzeugter Christ bist, kannst du auf die Koloniesversammlung gerne auch mitreden. Aber wenn du ein Außenseiter bist wie mein Vater, ein Rebell, der überall dagegen knallte, ist es sehr, sehr schwer. Und deshalb kommt gleich das Gefühl auf, dass wenn ich Christ werde, dann fängt das schöne Leben an. Dann habe ich es viel leichter. Dann bin ich wirtschaftlich abgesichert. Und das ist das, was Jesus aber sagen möchte. Wenn du dich bekehrst und wenn du heute diesen Weg antrittst mit mir, dann bedenke eines: Es gibt Konsequenzen. Willst du dich wirklich darauf einlassen? Die Nachfolge ist auch für uns hier in Deutschland eine Herausforderung. Sicher werden wir in Ruhe gelassen. Sicher können wir machen, was wir wollen, aber wir können es trotzdem nicht. Ich bin Christ und ich bin überzeugter Christ, auch auf meiner Arbeit. Und ich habe viele Kollegen, die ticken ganz anders. Es geht nicht. Es erleichtert uns nicht das Leben, wenn wir auf der Tour fahren. Hier ist es doch ganz nett. Lass mich einfach nochmal mitmachen. Da bin ich dabei. Diese Einstellung, die erweist sich manchmal als sehr kurz gedacht. Deshalb finde ich es gut, wie Jesus ehrlich mit diesem Mann umgeht. Und dass er nicht nur alles Positive herausholt und nicht nur Begeisterung irgendwie im Vordergrund stellt, sondern dass er ihm ganz klar erklärt, wie das Ding wirklich läuft. Und ihm dann zuletzt vielleicht die Frage stellt, willst du es wirklich? In Vers 59 lesen wir, zu einem anderen sagte er, folge mir. Herr, erlaube mir, dass ich zuerst hingehe und meinen Vater begrabe, sagt er. Aber Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Den zweiten Mann fordert Jesus auf, folge mir nach. Jesus lädt ihn ein für das Evangelium. Er ist dazu bereit, er sagt gleich, ja, gerne. Doch diesem Ja folgt ein Aber. Ja, aber jetzt noch nicht. Ich muss erst noch. Der Grund, den er hier vorbringt, ist eigentlich sehr verständlich und jeder denkt, das ist doch gut. Das ist doch gut. Aber wenn man dann so im Internet guckt und liest, dann haben sie einen Araber angeboten ein Stipendium in den USA, einen jungen Mann. Und dann sagte dieser junge Mann, ja, wenn mein Vater gestorben ist, dann werde ich gehen. Der Vater dieses jungen Mannes, der dieses Angebot bekam, war 42. Also so können wir uns ungefähr diese Geschichte ein bisschen ausdenken, was eigentlich hinter dieser Aussage stand. Wenn mein Vater gestorben ist, meint, ja, ich will mein Leben erstmal genießen. Vielleicht ist dein Vater auch noch nur 42 gewesen, das wissen wir nicht. Aber wenn mein Vater, lass mich erst meinen Vater begraben, steht hier. Deshalb sagt Jesus zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du geh hin und predige das Evangelium. Man hat fast das Gefühl, dass Jesus es gar nicht so witzig findet, dieses Aber hier zu hören. Nach dem Ja kommt ein Aber. Wie ich oft in meinem Leben diese Antwort gehört habe, ja, aber. Es war eine zentrale Figur in der Jugendarbeit in Friesland. Ich war damals Jugendpfarrer und hatte über 100 Jugendliche. Und Erwin war eine zentrale Figur. Und du kannst viel erreichen, wenn du solche Leute begeistern kannst. Und wenn solche Leute sich bekehren. Ich bin dahin gefahren nach ihm. Ich weiß noch genau wie gestern. Ich war damals auch nur 27. Und ich bin da reingegangen in seinem Zimmer. Und wir haben gesessen und haben uns unterhalten. Und er sagt, Rudolf, ich will erst was vom Leben haben. Das kann ich einfach nicht machen. Und ich habe versucht, ihm ihm zu erklären. Ich habe versucht, ihm die Sachen klarzulegen. Aber diese Aussagen haben wir so viel. Ich bin meistens sehr offen und bin meistens sehr einfach mit meiner Art. Und dann passiert es mir immer wieder, dass ich solche Menschen antreffe. An Gott glauben ist mir schon wichtig. Ich müsste mich irgendwann mehr darum kümmern, das weiß ich. Und ich habe einen Arbeitskollege gehabt, der war damals 30, glaube ich, oder 31, hatte mit einmal mit seinem Herzproblem. Und richtig Probleme. Da lag er über eine Woche im Krankenhaus und dann dauerte das, bis er wiederkam. Und als er dann wieder auf Arbeit kam und wir uns wieder begegneten, kam er auf mich zu und sagt zu mir, du, aber jetzt müssen wir was machen. Er hatte Flitz gekriegt. Er sagt, das ist kein Spiel mehr. Ich habe richtig Bammel gehabt. Das ist zu Ende. Und ich habe ihm ganz einfach erklärt, wie das abläuft. Ich habe ihm ganz einfach erklärt, du kannst einfach auf Knien fallen, du kannst einfach deine Augen schließen und du kannst Gott einfach einladen in deinem Leben. Jesus Christus kommt gerne und er verzeiht dir alles und er macht dein Leben wieder neu und wir versuchen gemeinsam, ich werde immer an deiner Seite, dein Junge. Ich habe ihm das alles ganz simpel erklärt und ganz klar gesagt. Ja, 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 sagt er. Und da verging die Woche. Und nach einer Woche habe ich ihm irgendwann mal angesprochen, weil er gar nicht mehr davon gesprochen hat. Und irgendwann habe ich ihm angesprochen und ich sage, wie ist es denn jetzt? Hast du den Schritt gefunden zu Jesus? Oder? Ja, sagt er, ja, meine Frau, die ist ja auch nicht Christ. Und das wird dann so kompliziert bei uns zu Hause. Und ja, ich sage, du hast dein Leben, du kannst für dich entscheiden. Das ist die einzige Möglichkeit. Nach einigen Wochen war alles vorbei. Man möchte ihm dann irgendwann sagen, weißt du, Junge, bitte. Jesus Christus kann dein Leben wieder ordnen. Du hast wieder Ruhe in deinem Leben. Du hast diese Gewissheit, dieses Gefühl. Und man möchte ihm am Kragen packen und einmal sagen, Junge, bitte wach auf. Aber erstens ist es nicht meine Art. Und zweitens ist es nicht mein Auftrag. Es ist die Arbeit von Jesus Christus. Es ist Gottes Arbeit. Ich bin nichts anderes als ein Werkzeug. Wenn die Leute es begreifen könnten, dass genau Gott es ist, der sie zur Ruhe kommen lassen kann. Im Reich Gottes hat der Tod seinen Einfluss verloren und dort trägt das Leben den Sieg davon. Und bitte begreift es doch irgendwann mal einmal endgültig. Damals, als Jesus auferstanden ist von den Toten, dann wurde dieser Weg frei. Lasst die Toten ihre Toten begraben, hat Jesus zu diesem Mann gesagt. Du verkündige das Reich Gottes. Verkündige den Sieg Gottes über allem, was der Tod beherrschen will und zunichte macht. Verkündige die frohe Botschaft von Jesus Christus, lebt und herrscht über Tod und Hölle. Jesus versucht es ihm klar zu machen. Kompromisslos ist Jesus, ohne Wenn und Aber. Welche Entscheidung auch immer er trifft, es geht um die Nachfolge. Es ist dieses Aber, das ihn davon abhält, das uns vom Leben abhält, dass er Jesus Christus uns bringen möchte. Und Jesus, dieses Aber in unserem Leben, ist lebensgefährlich. Vers 61 bis 62. Ein anderer sagte, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich den Abschied von denen nehme, die in meinem Hause sind. Jesus aber sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Wenn ich diese Verse lese, dann weiß ich immer, dass ich Jesus sehr, sehr nah bin. Mein Bruder Robert und ich, wir sind auf dem Bauernhof, unsere ganze Familie ist auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber wir waren die Ältesten, wir beide mussten immer. Wir waren von klein schon immer die Großen. Wir mussten als kleine Kinder immer dran. Wir kriegten in den Sommerferien 4 Monate Schulferien, um dass wir genau die ganze Aussaat und Ernte helfen mussten. Und wir waren immer dabei und ich kann es mir noch so entsinnen wie gestern, wie wir den Pflug geführt haben und ich konnte es einfach nicht. Ich war zu klein, ich war 9 oder 8. Und dann hat unser Vater gesagt, dann macht das anders, dann macht einer, muss das Pferd dann reiten und lenken und der andere muss dann eben den Pflug halten. Und dann mussten wir zu zweit, Robert und ich, wir haben dann jahrelang so arbeiten mussten, bis wir irgendwann ein bisschen Muckis hatten, dass wir mal alleine konnten. Und ich kann mir noch so entsinnen, wie wir das gemacht haben und wie ich immer so fixiert war auf diese gerade Furche, die ich dann pflügen musste. Meinem Bruder war das egal. Er hat irgendwo nach Spatzen geguckt oder weiß ich was. Aber die Furche war ja dann nachher. Aber ich war immer so fixiert und ich habe immer diese Unkrautstauden so entlang gezielt und von einer zu anderen. Ich habe immer diese Linie gehalten, es war immer mein Ding. Also die Furche so wie eine Schnur zu ziehen. Und Jesus erzählt diese Geschichte und ich bin ihm so nah. Auch nachher, als ich 15 war, konnten wir endlich einen Traktor kaufen, hatten wir so viel Geld. Und dann war dieses genau dasselbe. Wir haben die Furche gezogen, wir haben nachher gepflanzt, die Reihen. Und ich war immer fixiert, dass das gerade wie ein Lineal war. Man muss sich konzentrieren, man muss die Punkte sehen, man muss versuchen, genau vorzugehen. Auch im Glauben ist das nicht anders. Wer glaubt, lebt auf das zu, was Gott ihm verheißen hat. Er sieht auf das, was bei Gott Zukunft hat. Man orientiert sich an seinem Wort, man versucht gemeinsam mit Geschwistern der Gemeinde den Weg der Nachfolge zu gehen. Und nur so lässt es sich wirklich in die Nachfolge vorangehen. Im Reich Gottes gilt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Art von Rücksicht auf unseren Nächsten ermöglicht uns das Leben in der Gemeinde. Jesus weiß genau, wie es ist. Wenn man sein Leben im Dienst stellt, wenn man sich bekehrt in seinem Leben und der eigene Vater einem die Sohnschaft aberkennen will, weil er damit nicht leben kann, dass der Sohn mit 22 Jahren in diesen kommunistischen Verein eintritt, er kapiert das nicht, er war Analphabet. Jesus war immer bei mir. Solange man sich im Leben von Ausreden und von Ängsten jagen lässt, wird die Entscheidung schwer. Wenn man immer wieder gleich denkt, ja, was werden die anderen sagen? Was sagt meine Frau dazu? Deshalb sagt Jesus, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und ich möchte dich heute einladen. Ich möchte dich heute mitnehmen und Mut machen. Geh zukunftsorientiert, ausgerichtet auf das hin, was Jesus für dich und für mich gebracht hat, das ewige Leben und in der Gemeinschaft mit Gott. Gerade in Krisenzeiten kann der Glaube helfen, den Blick für das Wesentliche frei zu bekommen. Jesus lädt uns ein, weiter zu blicken. Sich nicht an das zu halten, was vergeht. Er lädt uns ein, seiner Zukunft zu vertrauen, darauf zu bauen, dass er, was er uns versprochen hat, ich gehe hin, um euch Wohnungen vorzubereiten. Jesus sagt, überlege genau. Entscheide dich. Und folge ihm nach. Das ist das, was Jesus uns heute sagen möchte. Jesus fordert uns, aber er überfordert keinem von uns. Er traut uns nur das zu, was wir zu tragen in der Lage sind. Und er wird selbst der sein, der uns trägt, wenn es nicht mehr funktioniert, wenn es schwer wird. Wir können uns auf ihn verlassen und er will ausfüllen die Lücken, die in unserem Leben entstehen. Das Reich Gottes ist wie ein Schatz, sagt er auf einer Stelle. Und für diesen Einsatz, für diesen Schatz zu bekommen, lohnt sich der Einsatz. Aber der Einsatz muss da sein.